Also wir laufen zwar schon, aber wir haben noch nicht angefangen.
Okay. Ach, wir laufen schon.
Wir laufen schon, aber wir haben noch nicht angefangen.
Wir laufen schon. Das könnte daran liegen, nahe, dass wir schon länger keine Folge mehr aufgenommen haben. Und wir sind ja so ein bisschen... Oh, wir sind ungeübt. So, aber das ist okay. Wir haben uns trotzdem heute wieder jemanden zu unserem Podcast eingeladen, zur neuen alten Hasen-Folge. Und Solveig ist heute leider krank, das heißt
todkrank. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert, da kommt gar nichts mehr raus. Oh. Außer Husten und laufende Nase. Gute Besserung.
Gute Besserung. Ja, die halbe Eventbranche liegt ja nach der ISE in Barcelona irgendwie flach.
Ich hatte es auch.
Das ist nicht so gut.
Gut, dass ich da nicht war.
Du hast dich also geschützt.
War ansonsten schön. Also bis auf, dass wir alle wirklich mit einer Erkältung nach Hause geflogen sind.
So, magst du dich mal vorstellen?
Gerne. Vanessa Sleekost und über die Künstlerseite in der Veranstaltungsbranche gelandet und selbstständig jetzt in einem Mix, einmal noch selber auf der Künstlerseite tätig. Ursprünglich Berufsakrobatik studiert an der Artistenschule in Holland und von dort ins Rigging gekommen, weil es dann doch immer verwandelt ist, von dort in die Automation und jetzt eine Mischung aus Rigging, Automation, der Luftakrobatik, das Ganze auch beim Film und Industriekletterarbeiten.
Das ist heißt das wirklich Berufsakrobatik?
Ja, heißt Berufsakrobatik.
Das ist so völlig unkünstlerisch, finde
ich. Das ist super.
Der Begriff, der es noch am besten beschreibt, wenn ich sage Zirkusartistin, denke ich da an den fahrenden Zirkus und damit habe ich relativ wenig am Hut.
Und, warum denn die Gaukler sind in der Stadt? Wir lieben es.
Ich mache ja hauptsächlich Events, Stadionsachen, ja. Irgendwelche Inszenierungen, Arena-Touring und wenn man da als Zirkusartistin kommt, dann können viele das relativ schlecht nachvollziehen, dass sowas auch in anderen Eventformaten Platz hat.
Warum hat Zirkus so einen schlechten Ruf? Das, was die machen, ist ja nicht schlecht, aber es ist immer bei uns in der Branche mit so ein bisschen halbgar abgestempelt, finde ich. Zumindest in technischer Sicht. Ich weiß nicht, ob es in der künstlerischen Seite genauso ist.
Also wenn man es jetzt sieht aus einer Veranstaltungstechnik-Sicht, wenn jetzt Artisten in normale Eventformate kommen, denke ich, ein schlechter Ruf könnte daher kommen, weil ich leider oft beobachte, dass extrem wenig Wissen und Kenntnis vorhanden ist über eigentlich fast den größten Teil der Sicherheitsbasis von der Arbeit, nämlich wie man seine Systeme aufbaut, wie sie funktionieren, was dahinter steckt. Und also für mich teilweise, wenn ich Artisten betreue, erschreckend, wie wenig dort vorhanden ist, dafür, dass das Leben daran hängt, ohne redundante Sicherung.
Aber das eigene, oder?
Ja, genau. Das eigene oder ja, im Zweifel das mit einem Duo oder wie auch immer. Warum hat es für dich einen schlechten Ruf?
Weiß ich, in Technik ist auch so ein bisschen halbgar. Dass immer so der Tracker macht noch ein bisschen Licht mit. Also ich habe nur mal...
Oder der Stallmeister das Tracking.
Jeder macht jeder, ja. Weiß ich, also keine Ahnung. Also ich habe Zirkus gesehen, wo du sagst, alles gut, aber ich glaube, die sind nach außen vor. Aber so der fahrende Wanderzirkus ist schon das, was wir ansonsten so mit Stadtfestbühnen bezeichnen würden, glaube ich, ohne es disbierlich zu machen. Ja,
da gibt es tatsächlich mindestens so große Unterschiede in der Branche wie von der Karaoke-Bar bis zum Stadion-Musikstar. Nur leider wird das oft in einen Hut gesteckt, Zirkus ist gleich Zirkus, aber nur jeder, der samstags in der Bar mal zum Spaß singt, ist ja auch nicht jemand, der Stadion alleine füllt. Und mein Zirkusartisten heißt oft irgendwie, man fährt da durch die Gegend oder dass jemand bei Cirque du Soleil oder bei einem großen Event eine athletische Darbietung zeigen kann, hat nicht unbedingt das mit dem ganz klassischen alten Lifestyle zu tun, der einem manchmal als erstes einfällt, wenn man nicht aus der Branche kommt.
Wie aber landet man da drin?
Ich bin damals aus dem Ballett zur Akrobatik gekommen, habe dann in der Trainingshalle, damals war das viel weniger verbreitet oder Breitensport als heute, in der Trainingshalle, wo ich 13, 14 war, das war in München damals fast die einzige, wo es Zugang gab, da waren die Berufsakrobaten, die es damals in München gab, und da meinte jemand, hey du, ich habe eine Doppelbuchung an dem einen Tag, magst du eine von der Gala-Show spielen? mit großen leuchtenden Augen war ich so, ja klar, auf jeden Fall, war eine Tuchshow für irgendein, also Vertikaltuchshow für ein Filmevent. Und dann hat die mich damals so in die Hand genommen und mich da angeführt, was da alles mit dazugehört. Und dann habe ich mich damals im Kleinunternehmen angemeldet und habe da eigentlich angefangen dann zu arbeiten. Und dann kam das eine zum anderen, an den Wochenenden immer mehr Shows und Events und die verschiedensten Dinge. Und ich wollte natürlich oder musste vom ersten Tag an wissen, hey, ich komme da auf die Veranstaltung, ich muss zumindest mein Zeug irgendwie ordentlich aufhängen und wissen, was ich tue.
Cycling.
Ja.
langweilig. Geprobt hat alles.
Hier ist eine Schlupfe, war von Anfang an nicht so ganz das, was mich befriedigt hat als Antwort.
Aber also ich kenne tatsächlich noch eine andere Künstlerin, die das genauso macht. Die lässt das nämlich von ihrem, ich weiß gar nicht, ob die beiden verheiratet sind, aber der Jens Gerhardt, der Enzo und die Bea, die ist nämlich auch, also sie macht primär Vertikaltuch. Ich weiß auch nicht, ob sie das noch macht. Aber die hat auch immer gesagt, entweder Jens macht das oder gar keiner. Wobei man auch sagen muss, dass er einer der angesehensten Rigger in dieser Branche ist. Also der macht so Zeugs für den Eurovision Song Contest als Head-Rigger. Also das ist nicht so, dass die aus purer Verliebtheit gesagt hat, na, das macht nur der Enzo, sondern weil er halt wusste, wie es geht. Und also ich kann mich auch so in den frühen 2000ern an Shows erinnern, wo ich mir dachte so, boah, an das Tuch würde ich mich nicht dranhängen, so wie die das da auf, also nicht, weil das Tuch Mist war, sondern weil ich mir dachte so, boah, die ganze Konstruktion schwingt und wackelt und weiß der Himmel was. Also du hast schon vollkommen recht, da weiß ja nicht jeder auch die technischen Voraussetzungen.
Mhm.
Ja. Ich glaube übrigens, dass Zirkus deswegen so verrufen ist, weil die ganz lange schlecht mit Tieren umgegangen sind. Und ich glaube auch nicht, dass einzelne Artisten verrufen waren, sondern dass so Zirkus Familien und Clans verrufen waren.
Boah, keine Ahnung.
Also, ja, wahrscheinlich mehr viele Faktoren, die mit reinspielen, die dann irgendwo die Puzzleteile für ein Bild ergeben.
Das fahrende Volk.
Ja, klar, in der reinen Zirkusbranche und mittlerweile leider auch, finde ich erschreckenderweise, in einem großen Teil vom Varietémarkt sind die Gagenverhältnisse auch so, finde ich, nicht an dem Standard, wie sie sein sollten für die Kunst, die geboten wird und die Leistung, die gebracht wird. Und wenig, also wenn man nur in dieser Branche unterwegs ist, wenig finanzielle Mittel, geben einem auch weniger Möglichkeiten, dass man sagt, hey, man investiert in ordentliche Props, man investiert in ordentliches Equipment, soll keine Entschuldigung sein. Man kann sich ja Wege suchen, wie man es macht. Aber da ist nicht wirklich viel Rückenhalt von den Arbeitgebern in der Branche, teilweise dort zumindest in den längerfristigen Verträgen, wer die macht und wer sowas mag.
Ja gut, da in Deutschland keiner für so einen Kram Geld ausgeben will und die Tickets am besten 8,20 Euro kosten.
Ja, ich glaube auch.
Ich rede nicht vom Warenzirkus, ich rede von den Dinnershows und von den Raritätheatern und von den großen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber den großen Zirkussen, wo viele Familien sagen, hey, Weihnachten, da gehen wir hin, das hat tatsächlich einen Namen. Ich rede nicht vom Familien- und vom Warenzirkus.
Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also, aber das Hemmnis, also ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sagen, sie würden nicht in den Zirkus gehen, weil es ein Zirkus ist, weil die das mit genau einem fahrenden Zirkus vergleichen. Aber diese ganzen großen Sachen, das ist ja eher eine gut gemachte Varieté-Show.
Ich finde auch nach wie vor, so ein Zelt hat so eine Atmosphäre, das kriegst du mir nichts anderem hin.
Voll.
Wenn man Cirque du Soleil im Zelt schaut, jetzt zum Beispiel gerade wieder auf der Theresienwiese, ist kein Vergleich zur Arenahalle.
Sind die gerade da schon?
Allegria ist gerade hier.
Ah, habe ich schon mal gesehen, aber ist echt gut. Also die
ich auch.
Anfang der 90er.
Ja. 98. Ja. Oder so die Richtung. Habe ich in Düsseldorf gearbeitet. Ja. Und das ist gut. Hast du da Kontakte? Ich bin in 3 Wochen in München.
Gib Bescheid. Das sind sie, glaube ich, noch da.
Ah, wir sind ja zusammen in München, habe ich gehört.
Ah ja.
Ja.
Genau,
sprichst du von diesem Branchenklassentreffen?
Das Klassentreffen.
Ja.
Ich bleibe aber noch einen Tag länger, weil ich mir dann noch Herrn Lose mit Kraft angucke.
Oh, schön.
Welches Branchenklassentreffen? Oder?
Die Liat.
Okay.
Im Motorwerk.
Motorwelt.
Also so die LEAD ist in Hamburg die große deutsche Technikmesse inzwischen. Die haben Frankfurt jetzt abgelöst, seitdem die gestorben sind. Und die X ist so ein kleines Kickoff und eigentlich mehr so ein Netzwerkding. Also okay. Da gehst du hin, um Leute zu treffen und nicht im Material zu gucken.
Okay.
Total charmant. Hab
ich gar nicht mitbekommen.
Also, es macht wirklich Spaß, ja.
Ja, sind wir bis dahin müssten wir unten, sind wir online. Können wir drüber reden.
Gehe ich von aus. Ach so, stimmt, sonst ist das immer doof, wenn wir, ja, das Problem haben wir ja öfter.
In der Vergangenheit reden.
Ob die Folge dann online ist.
Ja, ja, nee,
die das kriegen wir hin. Gibt auf jeden Fall Bescheid, vielleicht komme ich vorbei. Wenn
das
ich dann auch
kriegen kriege. Wir hin. So, ja. Macht dir, also reizt es dich denn, in einem klassischen Zirkus zu arbeiten oder triggert es dich mehr? Also, weil du hast ja, da bist du ja eine von vielen Nummern. Weil das ja meistens so eine Stücke-Varieté ist oder eine Nummern-Varieté. Oder reizt es dich mehr, quasi bei einer großen Industrieveranstaltung zu sagen, es geht nur um meine Performance?
Also tatsächlich, ich mag Herausforderungen und ich mag neue Sachen. In längeren Verträgen spielen habe ich gemacht in der Vergangenheit, aber es müsste schon wirklich 1A passen, dass ich jetzt sage, ich hätte total Bock, in einer langen Produktion immer das Gleiche zu spielen. Der klassische Zirkus, nicht wirklich, habe ich also ein paar Verträge gemacht, zum Beispiel bei Roncalli auf manchen Schiffen. Bei Teatro in München, der früher Schubecks Teatro, jetzt Teatro, da zum Beispiel mein halbes Jahr lang moderiert und Nummern gespielt. Es ist eine coole Zeit teilweise, aber ich glaube mittlerweile, dass ich lieber kürzere Projekte mag, zumindest, oder abwechslungsreichere. Und Industrieveranstaltungen, jetzt das klassische Filmevent, eine Messe irgendwo, 5000 Leute in der Halle, man spielt Shows, ist cool zum Umsetzen, aber oft auch so, dass man sagt, es ist jetzt, wenn man in der Branche viel ist, nicht ein wirklich großer Unterschied vom einen zum nächsten. Was für mich den Unterschied macht, ist entweder, wenn ich sage, hey, ich habe das Privileg, dass ich mit einem wirklich coolen Team arbeiten darf, mit coolen Artistenkollegen, einem coolen Technikteam. Ich habe Stammkunden, die sich riesig freuen, die super wertschätzend sind. Das macht eher den Unterschied. Oder wenn dann große Produktionen reinkommen, zum Beispiel letztes Jahr durfte ich als Artistin auf der David Garrett Arena Tour dabei sein und ich durfte Choreografie machen, ich durfte Health and Safety für die Luftakrobatik machen, ich durfte das System einrichten und hatte da quasi einen Hut mit auf. Dann ist es cool, weil man was mit reinstecken kann. Es ist auch nicht ewig lange, aber es ist ein Projekt in der Größenordnung, wo ich sage, es interessiert mich. Oder jetzt gerade haben wir, ich weiß nicht, ob ihr die Eröffnungszeremonie von den Winterspielen angeguckt habt. Da
Toto hat mich darauf hingewiesen, ich habe demnach nach Bildern recherchiert.
Okay.
Wie reagiert man, wenn einer anruft und sagt, du hast Bock auf Olympia?
Ich war da relativ lange schon involviert in das Projekt, weil eine Firma, mit der ich seit 10 Jahren arbeiten darf, Skywalker Systems, hier aus München auch oder aus Seeshaupt, die haben die Automation gemacht und für die arbeite ich sehr lange schon auf der Automationsseite oder für Film und Sound. Und ich war sowieso bei dem Projekt mit dabei und irgendwann hieß es von der Showproduktionsseite, hey, wir hätten da gern 2 Leute, die draufstehen. Und dann war die Frage, gut, wen stellt man da drauf? Und der Chef von der Firma hat gesagt, boah, es wäre ganz cool, wenn er weiß, er hat da jemanden, der das technisch im Griff hat, der die Clears clean gibt, der weiß, was wie wo passiert, wenn ein System nicht so tun sollte, wie es soll, der an den Proben weiß, auf was es ankommt, wäre ganz praktisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schlagen einmal meine Duopartnerin und mich vor, die quasi ziemlich 1:1 so Zwillingsstyle ist, von der Physis, vom Look her zu mir. Wir schlagen einmal einen anderen quasi optischen Typ dazu vor und einmal.
Mich hast du nicht gefragt.
Das wäre, ja.
Das liegt nur an deiner Körpergröße.
Wie groß bist du? Vielleicht nehme ich es fürs nächste Mal mit auf. Muss ja symmetrisch sein. Nein,
ich stelle mir auch vor, wie du wie so ein nasser Lappen da hängst.
Von der Größe her sind wir ziemlich gleich.
Ja.
Sind
du
wir?
Kannst dich hinter mir verstecken, aber das ist ein anderes Thema.
In der nächsten Produktion bringe ich mal Karten mit.
Das ging nur aus statischen Gründen, nicht wegen der Gleichbelastung der Punkte.
Wir hingen quasi an einer Winde sonst.
Ja, ja, ansonsten, das hängt ja dann alles schief. Ja.
Nee, genau. Und ich habe da quasi vom Anfang von der Produktion, wo wir das Grid reingebaut haben, auf 16 Meter Höhe ins Stadiondach bis zum ganzen Einrichten von allem, war dann quasi mit dabei, erst als Rigger, Höhenarbeiter und später dann auf der Performer-Seite. Und wir haben Anfang Januar bin ich schon alleine aus Traversen Quadraten
rausgeschwommen. Als sie dann doch eine PSA mitgenommen hat. Ja, wir haben vorher noch eine Produktion in München zusammen gemacht, wo sie, ich muss jetzt los, ich muss nach Italien. Eine Stunde stand sie da wieder, wo sie sagt, ich brauche doch PSA.
Dass ich doch eine brauche, war klar, aber im schnellen Aufbruch war die Tasche neben dem Eingang gut geparkt, aber halt nicht im Kofferraum.
Funktioniert das für dich vom Respekt der inhaltlichen Abteilung, wenn du erst die Riggerin und dann die Artistin bist?
Wie meinst du das?
Ich mach's mal anders. Wenn du erst der Lichttechniker und dann der Operator bist, also erst der Techie und dann der Künstler, genießt du einen zumindest gefühlt oft geringeren Respekt, als wenn du nur dahin kommst und vorzugsweise mit dem Schal um und nicht mal mehr das Pult aufbaust. Sehr, sehr, das ist sehr, sehr viel Stereotyp gedacht, aber du bist respektierter. Und ist das für dich so? Also, das ist, weil wenn du darüber hinausgehst, zu sagen, naja, ich baue mein eigenes Set auf und das, woran ich nachher performe, aber wenn du sagst, naja, ich mache darüber hinausgehend noch ganz viel Rigging für alles andere, was da so durch die Gegend schwebt.
Du meinst als Künstlerin respektierte? Ja. Hat zwei Seiten. Von der Technikseite würde ich sagen, auf jeden Fall. Und es ist sehr viel Wertschätzung auf beiden Seiten. Und ich merke extrem oft, nach den ersten Sätzen, wenn ich irgendwo als Artistin auf ein Event komme, so, hey, cool, die spricht die gleiche Sprache. Mhm. Da kann man ja ganz anders irgendwie planen und agieren. Und für mich war tatsächlich ich bin ja super jung in die Branche rein und ich habe relativ früh gelernt, wenn ich Luftakrobaten sind meistens die Ersten, die kommen in der Früh, um ihr Zeug, also an einem normalen Event, um ihr Zeug aufzuhängen und die Letzten, die um 2 Uhr nachts gehen. Und die angenehmsten und besten und loyalsten Kontaktpersonen waren immer die Techniker, weil die machen den gleichen Tag wie in dem Fall. Ich komme ja als Luftakrobatin nicht zum Soundcheck und bin dann wieder weg. Ja. Und von der Technikseite auf jeden Fall. Auf der Künstlerseite versuche ich relativ bewusst rauszufiltern im Vorfeld, ob ich denke, hey, die Person gegenüber von mir, die schätzt es, dass ich die Seiten beide abdecke, oder die Seite, die gegenüber von mir steht, braucht eigentlich eine Künstlerillusion, die leider mit der Technikseite nichts am Hut hat, weil ich sonst nicht mehr verkaufen kann, dieses Künstlerbild, was in dem Fall in mir gesehen werden soll. Macht das Sinn?
Voll. War
möchte
nämlich
jemanden
der...
ein classy Showgirl. Und dem passt dann gar nicht rein, wenn das Classy Showgirl davor noch im Gurt- und Gore-Tex quasi irgendwo im Dach rumgehangen ist. Und das funktioniert bei manchen, dass die sagen, hey, cool, beide Seiten sind mit dabei. Und bei manchen tatsächlich versuche ich einfach wirklich nur zu filtern, was ich kommuniziere.
Ich regel das, also um das zu revealen, ich mache sowas Ähnliches wie der Toto. Also in manchen Bereichen. Und ich versuche, wenn ich der Lichtdesigner vor Ort bin, versuche ich nicht mit der Crew mitzuarbeiten. Aber ich gerate oft natürlich in den Struggle, dass ich die alle seit 20 Jahren kenne und das ist ein bisschen assi. Mhm. Und mein Absprung ist immer, wenn Kunden da sind, würde ich nicht auf eine Leiter steigen. Ansonsten ist mir das, wenn es, ja, das kommt ein bisschen drauf an, um 2 Stufenlinsen einzuleuchten, weil es besser aussieht danach, true. Aber ich würde halt nicht anfangen, da am Rig rum zu reparieren, auch wenn ich das vielleicht mal gekonnt habe.
Ja, weil wahrscheinlich du nicht drankommst.
Auch. So, es steht jetzt 1:1.
Ja, und ich glaube auch nur, weil man etwas in einer Situation dann kann, wissen, für welche Position man gerade vor Ort ist.
Genau. Und ich weiß halt, dass ich mir das ist ja so, dass du als Lichtdesigner relativ gut dotiert auf so einer Veranstaltung bist, im Gegensatz zu restlichen Gewerken. Und die Leute leisten sich einen guten Lichtdesigner. Das heißt nicht, dass man es da aufhören muss wie die Axt im Walde, aber das heißt schon, dass man quasi auch das, also die können das ja meistens fachlich nicht beurteilen, wie gut oder schlecht das ist. Das heißt, die bewerten, was du sonst so in die Produktion reinschmeißt, wie viel Mehrwert du der gesamten Produktion bringst. Das können die ja alle bewerten. Und wenn du dann aber auch noch auf der Bühne rumturnst und Lampen aufbaust, wird das gefühlt weniger. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ne? Also, weil du auch sagtest, du wertest das ab. Also nicht abwertend, sondern du wägst es ab.
Mhm. Und teilweise auch ungerechtfertigt, weil wenn ich mir zum Beispiel denke, ich verkaufe jetzt für eine Gala-Veranstaltung in der Event, wo ich an einem Kronleuchter durch die Gegend fliege und dann noch an einem Tuch und ich bringe die Winde selber mit und am ehesten weiß ich, wie ich es aufgebaut haben will, rechtfertige ich ja eigentlich auch den Tagessatz damit, dass ein Gesamtpaket inklusive technischem Know-how dort vor Ort steht. Die Agentur meistens, die dazwischen steht, je nachdem, wie erfahren die ist, die findet das cool. Der Endkunde, der würde dann lieber wieder nur das Showgirl sehen, weil der will eigentlich
Exklusivität. Da verkaufst du ja ein Gesamtprodukt in dem Moment.
Und da ist die jetzt zumindest in der doch manchmal etwas oberflächlichen Branche, in der ich Artistik mache, ist fast wie im Model-Business unterwegs. Also da Werte, die, auf die unsere Gesellschaft da doch noch getrimmt ist, die werden dann kombiniert mit im besten Fall noch athletischen Skills. Und das ist aber dann doch viel Essenz, halt die Ästhetik, die man sehen will. Und ja.
Ja gut, wir machen alle nur Deko. Alles, was wir tun, braucht keinen Schwein unterm Strich, ne?
Nö.
Machen wir uns nichts vor. Wir sind auf jedem Event nice to have, aber...
Ja, naja, ansonsten wäre es nur Radio ohne Licht.
Ja, aber lass mal das Essen weg. Das ist viel elementarer oder anders.
Ja, auf Gottes Willen, auf jeden Fall. Ja, klar. Da sehe ich ähnlich. Ach, aber trotzdem fühle ich das... Also ich glaube, wenn man wirklich... Wir verstehen uns ja beide, also ich zumindest nicht, und ich weiß das von dir auch, wir verstehen uns ja beide eher als Handwerker als als Künstler.
Nicht Gestalter und nicht Designer, bitte.
Genau, richtig, so. Und wenn du aber per se, per Profession schon in der blöden Lage bist, dass die Menschen erwarten, dass du Künstlerin bist, dann ist das ja ein bisschen schwieriger. Und ich habe vernommen, du machst Rigging genauso gern wie Artistik.
Ja, tatsächlich. Also
das macht es ja ein bisschen kompliziert.
Ja, ist Rigging so die Langzeitplanengeschichte? Oder wie lange kann man in Tüchern durch die Decke fliegen?
Also sag mal, geben tut's viel. Ich denke, ich möchte von meiner Seite aus vielleicht noch maximal 10 Jahre aktiv auf der Bühne stehen, eventuell weniger. Dann finde ich, gibt es Jüngere, die das deutlich besser machen und einfach einen cooleren Job da machen können. Und von der langfristigen Perspektive investiere ich jetzt in das, was mir Spaß macht und wo ich nutzen kann, was ich auf der Künstlerseite mache. Und das ist aber dann doch langfristig der bessere Weg. Weil mit Mitte 50 mag ich nicht mehr im Glitzerkostüm irgendwo durch die Luft fliegen, denke ich. Zumindest nicht müssen, wenn es dann noch geht und ich total Bock drauf habe und mir denke,
wenn es kein Glitzerkostüm mit 50 gibt, musst du auch nicht mehr anrufen. So. So.
Nein, aber ich glaube, viel macht ja das Dürfen und nicht Müssen und nicht abhängig
voll.
Sein.
Das Allerbeste, wenn man sich das leisten kann.
Ja, einfach zu sagen, ich mag das machen, weil ich die Produktion mag, weil ich die Menschen mag, weil ich das Warum der Produktion mag und das treibt mich ganz oft an. Ich mache gerne Shows, die 320. Sales-Kickoff-Veranstaltung für irgendeine belanglose Versicherung, denke ich mir auch mal so, boy, kann das nicht irgendwer machen? Ja, aber wenn es ein Warum gibt.
Ich darf nicht sagen, aber wo du von meinst, hey, ob ich lieber Film-Events mache oder lieber Zirkus, wo ich dachte, puh.
Nein.
Nur da drauf.
Ich glaube, sobald man muss ja kein Künstler sein, aber sobald man eine Seele für das hat, was man tut, nämlich gestalterisch irgendwie aktiv zu sein, dann kannst du das ja nicht ablegen. Und dann muss es ein Warum geben. Mhm. Also zumindest ist es für mich so. Ich kann belanglose Dinge nicht mit so viel Herzblut machen. Dem Toto sein Mikro ist aus. Oh. Okay, er fuchtelt wild mit dem. Ach, das war ein Handy. Eieieiei. Ach, wahrscheinlich ein neuer Großauftrag.
Dann machen wir einmal weiter.
Eben wollte ich gerade sagen, das ist nämlich gar nicht schlimm. Der ist auch sekundennah wieder da. Er guckt schon
so, nach dem Knopf. Ich musste mal eben für meinen Hauptauftraggeber was tun. Okay.
Was? Das ist unangenehm.
Naja, wo es dicke Lampen im Mittleren Osten gibt.
Ach ja, das kann ich dir auch sagen. Ich habe gedacht, du hast es mir erzählt. Ja. Nee.
Ja, aber zurück zur Belanglosigkeit oder Nicht-Belanglosigkeit. Ich bin bei dir Und tatsächlich, man kann auch sagen, Sales Kickoff oder Sales Kickoff. Es gibt die, wo absolut nichts geboten ist, 10 Stunden trockenes quasi Sprechveranstaltung. Und dann sagt man, hey, wir haben den einen Show-Act und du sollst es rausreißen. Tatsächlich für uns als Künstler entweder ultra dankbar und die Leute gehen durch die Decke oder alle sind schon so. Sind
nee, dann empfehle ich unseren Kunden auch immer.
Quasi schon sediert, ja. Aber genauso habe ich auch Sales Kickoff Sachen gehabt, wo ich mir dachte, krass, wie viel Konzept, wie viel Liebe zum Detail und wie viel geboten ist. Und wenn man dann sieht, was in eine Sache reinfließt, dann macht es ja auch, egal auf welcher Seite eingewirkten, irgendwie Spaß oder jeder hat dann Bock, wirklich reinzustecken, weil man sich denkt, okay, das wird cool. Ist am Ende ja nicht immer nur die die Entscheidung auf der Umsetzungsseite, je nachdem, was für ein Budget halt vorhanden ist, auch um was zu machen oder wohin es investiert wird.
Budget habe ich ja noch nie gehört.
Ja? Das ist spannend, das habe ich mir noch nie überlegt. Wenn du eine Anfrage kriegst als Show-Act, hast du die Möglichkeit, deinen Show-Act budgetär zu skalieren?
Weil ich bin ja überwiegend im Gala-Event-Bereich und ich kann zum Beispiel anfangen bei, ich mache einen Vertikaltuch-Show-Act, da komme ich alleine, der hängt an einem festen Hängepunkt und das ist ein Einsatz. Dann kann ich aber auch ein Strapaten-Show-Act machen und eine Winde mitbringen. Das fliegt hoch und runter. Dann kann ich in einem Duo kommen, an einem Ring. Oder ich bringe einen fetten Kronleuchter mit, der durch die Luft fliegt. Oder eine große Plexiglaskugel, die durch die Luft fliegt. Oder ich bringe dir 5 Artisten oder 10 oder mache das ganze Abendkonzept und bringe noch eine Handvoll
Kollegen. Weil ich habe mir gerade überlegt, dass es muss ja so Stellschrauben eigentlich geben, weil niemand ist ja frei für ein Budget.
Also. Nee, genau, da kann man puzzeln, wie man möchte.
Ach, das ist eigentlich ganz gut. Ach, das ist total spannend, weil seit der Folge mit Chris haben wir uns ja so ein bisschen Welcome to the Dark Side auf die andere Seite der Live-Kommunikations- und Erlebnisbranche begeben, nämlich Menschen, die auf der darstellenden Seite tätig sind. Und das ist total cool, weil ich stelle manchmal fest, ich lerne ganz viel immer. Also Toto und ich haben auch dem Gitarristen von Sascha, ganz viele Fragen gestellt, wo wir nachher fassungslos da standen, so, ach so ist das, okay. Und manche Sachen dachten wir so, okay, das funktioniert für, ich sag jetzt einfach mal euch, also für darstellende Menschen, genau gleich. Und ich hatte mir jetzt eben vorgestellt, so, weiß nicht, ob man so eine Dienstleistung auch skalieren kann, aber ja, tatsächlich.
Sogar mehr teilweise als die, als die technischen Sachen, die man anbietet, finde ich, weil ich mehr Leistung und Top verkaufen kann. Ja, obwohl, wenn man dann Equipment Rental und so weiter mit dazu macht, dann kann man auch wieder viel skalieren. Aber ich finde, im Rigging oder Operating ist es oft übersichtlicher, außer ich vermiete Material mit von mir.
Besitzt du selbst Material? Also außer dem, was du für dich brauchst?
Relativ viel Rigging-Material und dann natürlich auch sowas wie zum Beispiel eine Seilzugangswinde oder dann vermiete ich zum Beispiel ein Dreibein, so ein Gestell für Luftakrobatik. Das kann man auch beim Stunt und beim Film einsetzen, die Sachen, die ich mache. Für Stunt und Film eine ganze Menge, die ganzen Westen. Es kommt ja auch öfter vor, dass ich Produktionen betreue, die sagen, hey, wir haben den Darsteller, der will fliegen. Dann hat man ja auch die ganzen Gurte mit dabei, je nachdem, was gemacht werden soll. Irgendwelche Sonderanfertigungen, dass man Spleiße konfiguriert. Und da je nachdem, wie viel und wie kompliziert, da kommt dann auch was mit dazu.
Wer versichert sowas?
Ganz normale Berufshaftpflicht und bei mir VBG Berufsunfallversicherung.
Und dann für dich aber auch, wenn du für andere?
Wenn ich für andere, genau, meine Berufshaftpflicht. Und dann muss man halt schauen, wenn das ein Freelancer ist, dann muss der halt unterwiesen werden und der unterschreibt und stimmt dann den und den Konditionen zu. Für einen Angestellten wäre es der Auftraggeber des Angestellten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stunt-Koordination für ein festes Theaterhaus mache, kann ich die beraten, aber da ist es dann das Theaterhaus, was dann immer noch der Hauptarbeitgeber ist.
Spannend.
Ja, total spannend, weil das macht ja gerade noch mehr total spannende Sachen auf, weil, ich glaube, dass Toto und mir und werden so schnell keine Jobs ausgehen, weil wir beide sehr versatil sind und das ist aber alles immer in der gleichen Branche oder in der gleichen Richtung, aber du bedienst ja tatsächlich Varieté und Zirkus, du bedienst klassische Industrieshows, du machst Rigging, du machst es sogar für Film und Stunt und weiß der Himmel was, also das ist ja total spannend.
Ja, kam nicht nur freiwillig, aber vielleicht ganz gut gefühlt, weil ich war, also dass ich quasi in das Rigging und die Automation irgendwie reingehe, das hat sich schon ziemlich früh nebenbei aufgebaut, aber ich war gerade mit meinem Studium fertig, 2020, dann hat direkt auch Corona gleich gestartet und ich war damals so noch doch von der Passion extrem verbunden mit der Artistik, damals konnte ich mir relativ wenig vorstellen, da zurückzutreten. Und hatte dann wenig andere Wahl von außen. Und ich habe in den zwei Jahren davor bis zum FISAT Level 2 PSA gegen Absturz, Sachkundiger für die Bereiche SKT, Baumklettertechniken, die Scheine alle gemacht. Und mein Ausbildungsbetrieb meinte dann damals, hey, Mensch, bist zwar kein Handwerker, aber menschlich passt, hast du Bock zu schauen, ob es bei uns irgendwie passt. Und dann bin ich da mit eingestiegen in die Firma. Und dann habe ich erstmal auf Baustellen gearbeitet als Industriekletterer und Schulungen gegeben für PSA gegen Absturz. Und dann hatte ich irgendwann Kontakte aus der Branche bei mir in Kursen sitzen. Die meinten, hey, seit wann gibst du solche Kurse? Und dann meinte ich, ja, bin schon relativ lange da drin, weil die kannten mich nur als Performer. Und die meinten, na, kannst du bei uns beim Stunt, auch beim Rigging arbeiten? Mhm. Und gerade so das zweite Corona-Jahr wurde super viel beim Film gemacht. Und da war da gerade auch Bedarf und irgendwie die Nische. Und dann bin ich damit reingerutscht. Dann ist der Film wieder total abgeflacht, 2023, 2024, wegen ein Drehbuchautorenstreik und plötzlich in der Veranstaltungsbranche wieder. Und dann war da so ein Potpourri. Und ehrlich gesagt macht genau das mir auch ziemlich viel Spaß, weil man gerade, also unterm Strich überall das Gleiche macht. Das heißt, es ergänzt sich, die Erfahrungen profitieren auf allen Seiten. Aber es tut mir auch ganz gut, zumindest immer mal wieder die Blase zu wechseln. Ich mag das sehr gerne.
Kann ich super nachvollziehen, mache ich auch seit Jahren so, wo ich mal sage, ich muss nicht in der ersten Reihe mitschwimmen, die zweite tut es auch, aber breit aufgestellt hat mich durch zwei Krisen gebracht.
Ja.
Relativ gut. Also wo irgendwann alle, die nur noch Automobil machten, zu Hause saßen oder Covid, wo alle zu Hause saßen und wir mit Fernsehen noch immer über die Runden kamen und also das wäre so ein Tipp für jeden, der neu anfängt. Macht nicht nur eine Sache, das ist riskant. Und nicht nur ein Künstler, das ist noch riskanter.
Oh ja, das ist auch sehr beliebt, stimmt. Ja, sich voll zu einer Band committen, irgendwie 5 Jahre mit denen auf Tour und dann, nee, machen wir leider nicht mehr, schade.
Ja, wir machen mal 2 Jahre Pause.
Ja, oh.
Ja.
Das ist blöd.
Das gibt's überall.
Aber ich,
du hast also, mal erzählt, dass von dem Studium wenige überlebt haben in der Branche.
Was meinst du mit überlebt? Wird es jetzt sehr traurig?
Nee.
Gar nicht, sondern tatsächlich, ich habe ja, also es war ein 4-jähriges Bachelorstudium an der Artistenschule und
wie stelle ich mir das vor? Kinderturnen für Erwachsene?
Nee, also zumindest die ersten 2 Jahre war es, es ist eigentlich ein Leistungssportstudium, 80% Praxis, 20% Theorie, die ersten 2 Jahre, weil der Stundenplan ungefähr 8 bis 9 Uhr Aufwärmtraining, feste Routine, dann 2 Stunden Kraft- und Beweglichkeitstraining, Bodenturnen, 2 Stunden die Spezialisierung, bei mir Vertikaltuch und Strapaten damals, dann war es schon 12, 1 Stunde Mittag und dann zum Beispiel 2 Stunden Trampolin und 2 Stunden Tanz und am nächsten Tag 2 Stunden Theater und 2 Stunden Tanz.
Aber auch irgendwas in als Vorbereitung, was man hinterher damit tun kann, also irgendwas Management, Wirtschaft, der ganze Kram?
In den Theoriestunden war Management mit dabei, war Anatomie mit dabei, ein bisschen Trainingswissenschaften. So mau ausgelegt und so wenig mit der Branche verbunden und tatsächlich auch viele von denen, egal ob jetzt Tanz oder Artistik, von den Unis sind so zeitgenössisch geprägt und an den Unis wird ein bisschen so zeitgenössisch modern, wird das Kommerzielle fast verachtet, weil das sei ja keine Kunst, dass viele auch in die Richtung geprägt werden, wo ich mir denke, bei den Abschlussnummern, an den Artistenschulen, also zumindest an vielen, ist teilweise echt innovativ, was Cooles dabei. Aber ich denke mir, hey, kann ich nicht für ein Gala-Event verkaufen? Versteht da niemand? Das ist einfach nicht die Sprache. Man muss ja irgendwie auch die Sprache von der Zielgruppe sprechen. Ja. Funktioniert in der Branche auf einem Artistik-Festival, vielleicht noch auf einem zeitgenössischen Straßenkunst-Event. Aber wenn man jetzt überlegt, hey, ich will mir ein Leben damit aufbauen, dann wird das relativ schwierig, weil dort sind nicht die Mittel, dass man jetzt irgendwo zumindest, ich sage jetzt mal nachhaltig und auch als Selbstständiger und auch mit Altersvorsorge sagt, man kann da cool irgendwie sich was etablieren.
Aber die haben wir ja auch viel in der, also die sich als Künstler sehen und wo der wirtschaftliche Aspekt nicht wirklich vorne ist und man sich immer sagt, wie zahlst du deine Krankenkasse?
Ja, okay. Ja, aber vielleicht noch ein, ich stelle es mir ein bisschen besser vor, wie jetzt jemand, der ab und zu mal auf einem Straßenkunstfestival spielt. Und versucht darauf die Basis zu bauen.
Ja, so wie extrem gibt es bei uns nicht.
Wie kreierst du eine, wie heißt das bei dir, eine neue Performance, eine neue Nummer, eine neue Artistik, ein, wie nennst du das?
Ein Show-Act zum Beispiel.
Ja.
Entweder anlassbezogen, zum Beispiel ein Kunde sagt, hey, wir haben den Künstler und die Musik ist live und es soll da und da oder so und so passieren. Mhm. Oder es gibt Vorgaben vom Kunden. Oder weil man sagt, man hat wirklich, also zum Beispiel die letzte Nummer, die ich kreiert habe, wo ich richtig viel reingesteckt habe, war mit meiner Duo-Partnerin. Da haben wir insgesamt, glaube ich, 4 Monate, 6 bis 8 Stunden Training reingesteckt, unbezahlt, jeden Tag, also über einen längeren Zeitraum. Erst war ich 2 Wochen bei ihr in Vegas, dann war sie 2 Wochen bei mir in München und dann nochmal einen Monat Vorbereitung auf, das war auch in Corona damals, auf das Supertalent. Das war unsere erste Show zusammen, also wo wir quasi gebucht waren.
Die haben mich übrigens geleuchtet.
Warst du da tatsächlich da, wo wir auch den Auftrag hatten? Hast du mir nie erzählt?
Das ist ja witzig.
Ah, witzig. Okay, ja, danke dir.
Das ist ja lustig.
Ich habe es nicht mehr auf dem Kanten. Ich habe die Bilder gesehen und gesagt, das hast du gesehen.
Okay. Ah, ja, cool. Nee, genau, und da, weil wir eben wirklich, weil das in dem Duo cool funktioniert hat und weil wir zusammen eine Nummer etablieren wollten. Sonst, so wie ich arbeite, ist es so oft, dass der Kunde immer sagt, hey, er will jetzt genau die Musik, er will den Aufgang von dort, er will das Auto noch mit enthüllt haben. Ja. Das ist fast immer bei mir Custom Production ist. Und dann sind meistens die Produktionsvorgaben von außen das, wo ich sage, okay, dann mache ich was draus. Also zum Beispiel
gibt es inhaltliche Vorgaben, also wo man sagt, man muss einen, nicht wickel dich dreimal um die eigene Achse, sondern einen Ausdruck vermitteln? Funktioniert also, das mit der Sache?
Ja, zum Beispiel jetzt bei gerade bei Olympia, da wurde dargestellt durch diese 2 Ringe, die reinfliegen. Da gab es einmal den Bereich City, das war Mailand, und einmal Mountain, das war Cortina. Und diese 2 Standorte sollten vereinigt werden, weil die quasi zeigen wollten, dass Olympia zwar an verschiedenen Standorten ist, jetzt gerade die Winterolympiade, aber eins sein sollen. Deswegen sind dann die 2 Captains von einmal City und einmal Mountain auf den Ringen hochgeflogen. Und dieser Hauptteil war eigentlich, es braucht super viel Mut und diese 2 Captains springen aus diesen Ringen raus. Und diese 2 City und Mountain kämpfen nicht mehr gegeneinander, sondern sind dann zusammen. Und tatsächlich hatten wir die Vorgabe, hey, es soll 0 tänzerisch aussehen, es soll 0 akrobatisch sein, sie wollen keine Tricks, sie wollen keinen Spagat, sie wollen nichts, was wir cool finden, sie wollen diesen Moment, sie wollen das Menschliche und sie wollen die Verbindung. Und ich war so, wow, Backe, so super viel Spotlight, super großes Event und man kann quasi nichts machen, was denkt die Branche so, hey, da haben sie 2 reingehängt, aber die können nichts. Aber ich denke, für das Storytelling und für den Moment hat das gut funktioniert und mal die künstlerische Vision und in dem Fall führt man aus.
Können alle Menschen, die Artisten sind, so hart inhaltlich denken wie du?
Zum Beispiel bei so einer Aufgabe. Ich glaube, man muss die Produktionsseite verstehen und auch respektieren. Und teilweise ist es ja auch das eigene Ego, dass man sagt, hey, mache ich jetzt, wo ich gerade Bock drauf habe oder was ich brauche, um mich zu beweisen, weil ich dann bewundert werde. Oder respektiere ich die kreative Entscheidung von jemandem, der gerade seine Show umsetzt und ich kann ein Teil davon sein und ich gebe mein Bestes, um genau dessen Vision umzusetzen und bringe mein Skillset bestmöglich ein.
Bei Musikern wäre man dann ein Interpret und kein Künstler.
Um es mal genau zu sagen. Genau so, solche Fragen stellen sich mir gerade. Und inwieweit kannst du, also die Leute werden dir ja nicht sagen können, sie, also vermutlich kannst du assoziativ wahrscheinlich weiterentwickeln. Also wenn die Leute dir sagen, sie möchten was mit Leichtigkeit ist, kannst du eher eine Musik aussuchen und dazu eine Show-Performance kreieren. Oder sie wäre anders als, also eine Baggershow sieht anders aus, als wenn es um Luft geht.
Ich glaube, weil diese ich sage jetzt mal diese Sprache, Luftakrobatik auf der Bühne, mhm. eine Nische ist, die man zwar gesehen hat, aber jetzt kein Experte drin ist, wenn man es nicht tut, mhm. kann jemand zwar sagen, hey, ich hätte gerne das, aber dann liegt es in meiner Aufgabe als Künstler, ihm was zu zeigen und zu sagen, ist das so, soll das so aussehen und das ist das, mhm. was ich als Künstler produziere, weil im besten Fall versuche ich so gut wie möglich rauszufiltern, was will der Kunde in dem Moment oder der, dessen Mission man umsetzt und man liefert genau das, weil wenn man merkt oder wenn man liefert, ja, das könnte in die Richtung gehen und so, das mache ich noch besser, dann ist es schon raus aus der Show, weil es sieht nicht cool aus. Wenn man sagt, ja, ungefähr so wird es und das ist jetzt nur markiert, aber das kann man noch besser machen, ist auch raus. Das eigentlich heißt eigentlich, du hast einen Auftrag, du versuchst ihn möglichst spot on genauso zu erfüllen. Und dann ist er im besten Fall in der Show, weil sonst wird auch relativ schnell, wenn jemand in einem großen Event merkt, die Vision wird nicht erfüllt, dann wird eher gecuttet, als dass man was dort hat, was dann vielleicht doch nicht so passt.
Wie wichtig ist es, die Idee zu verkaufen? Und also das merke ich so bei uns, wo mhm. ganz viele eine Emotion verkaufen, mhm. wo du sagst, na, die könnte ich aber auch noch für 5 andere Sachen benutzen und würde die genauso aussehen. Aber die Erzählung außenrum ist sehr wichtig. Hängst du anders im Tuch, wenn dir irgendjemand sagt Bagger oder denkst du, also das ist die praktische Frage.
Also manchmal macht es einen Unterschied, aber oft ist es auch das Setting und das, was man vielleicht selber sieht, ist man sehr viel sensibilisierter wie im Publikum nach außen.
So. Das
ja.
Aber also ich würde ja schon sagen, dass wenn man einigermaßen affin für sowas ist, dass eine Show unter dem Oberthema, The Speed of Sound, die sieht anders aus als Nature Harmonies. Mhm. Und dann hängst du auch, flapsig gesagt, anders in dem Tuch drin.
Ja, und eine 20er-Jahre-Show sieht anders aus sonst was. Klar interpretiert man es anders. Mhm. Ich für meinen Geschmack finde als Basis immer wichtig, egal was man interpretiert, dass ein hohes Level an Leistung drin ist, wenn man das einbringen darf, weil das eigentlich die Sprache ist, die beim Publikum für mich oft eher ankommt, wenn die sagen, hey, das war wirklich clean, die Tricks waren cool, die Ausstrahlung hat gepasst, das war schön, wie wenn man sagt, das Tuch war jetzt noch ein Ticken grüner und hat deswegen besser zum Wald gepasst.
Glaubst du, ein Publikum kann es einschätzen? Also wir haben immer so die These, wenn wir 80% machen, ist es für ein Publikum immer noch 120.
Ja.
Wo man so über die Jahre ganz gut mit durchgekommen ist und sich so... Also gerade bei Fernsehshows haben wir alle gelernt zu wichsen und uns irgendwie in kürzester Zeit eine Sache zusammenzulügen, wo alle hinterher sagen, boah, ist das toll.
Vorderlichtglück, Hinterlichtglück und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. Ja, aber es ist ja so.
Im besten Fall hat man 200% in der Tasche und kann dann 100% noch schnell zusammenstecken. Funktioniert weniger gut für mich auf der Showseite, weil... du kannst das nicht auf dem Computer noch schnell nebenbei machen. Vieles physisch, viel muss einfach trainiert und geprobt werden. Vieles, also wenn ich jetzt als Artistin arbeite, ohne Redundanz, es muss einfach safe sein, es muss sicher sein. Das ist fast die oberste Basis. Und es ist in dem Moment so, dass man oft den Hauptaugenmerk und Fokus hat und jedes kleine Detail wird gesehen und jedes Detail ist auf einem Video und auf einem Foto. Ob jetzt irgendwo in, ich sage jetzt mal auf 1000, da kenne ich mich zu wenig bei euch aus, aber auf 1000 Cues 990 perfekt sind und 10 ein bisschen off vom Timing. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt vielleicht mal den einen Akzent nicht erwische, aber das...
Ich würde bei 1000 nicht mal 100 sagen.
Also willst du es erzählen, Toto oder ich? Also sagen wir so, ich würde mal behaupten, dass ich im Lichtbusiness relativ weit gekommen bin und ich würde trotzdem auch behaupten, dass ich musikalischer Vollautist bin und zwar so richtig. Also bei Singen und Klatschen war ich in der Schule krank. Und also das ist schlimmer, als du dir das jetzt vorstellst und die Leute glauben das immer nicht. Der Toto hat das schon live miterlebt.
Ja.
Also ich kann das wirklich nicht. Und ich glaube, du musst ja ein Gesamtprodukt verkaufen. Und dieses Produkt bist ja du. Und ich glaube, das ist cool, wenn du so einen unendlichen Effort da reinsteckst für dich. Aber also Toto sagt es eben schon mit dem 80%. Mich treibt die Frage sehr an, wann hätte ich abends ins Hotel fahren können und nicht noch 2,5 Stunden in der Halle rumhängen können? Ja, aber wann ist gut? Hast du das auch?
Also es macht auf jeden Fall Sinn, effizient mit seiner Energie zu haushalten.
Ja.
So. Oder was investiert man in wie viel, was ist einem wie wichtig?
Na, was wird auch von der Gegenseite honoriert und gesehen, ne?
Ja, vielleicht, aber an sich bin ich schon eher Perfektionist und ich glaube, egal ob, da komme ich wenig aus meiner Haut, egal ob auf der Showseite oder im Rigging, wenn ich Systeme für jemand anderen bereitstelle, wenn ich irgendwas programmiere, dann will ich, dass es cool ist. Ich weiß nicht, ob ich das noch mehr verliere, aber ich habe schon einfach, also ich stehe mehr hinter einem Projekt, wenn ich selber denke, ich habe das investiert, was das Projekt, was dem Projekt gut getan hat oder was es gebraucht hätte.
Ja. Aber vielleicht bin ich
jetzt auch auf der Technikseite als Mädel in der Branche viel mehr im Fokus. Und ich habe bei mir, also ich habe von Anfang an gelernt, einmal, weil ich wenig Lust hatte zu diskutieren, je mehr Scheine und Zettel ich habe, umso mehr muss ich darüber nicht diskutieren. Und wenn ich keinen Gurt im Steiger an hätte, wirft mir jeder vor, dass es ja, also ich will jetzt nicht in Klischees gehen, aber bekomme ich es zigmal um die Ohren, wenn jemand anders unsauber arbeitet, weil nämlich ja die Artistin, schau, haben wir es wieder und bin halt ein junges Mädel in der Branche und deswegen habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten, glaube ich, visuell oder angreifbar oder offensichtlich irgendwie, selbst wenn ich Bock drauf hätte, mal zu sagen, okay, heute mach mal 50%.
Leider war es dran.
Ja, da ist leider sehr, sehr viel dran und da kommt noch ein Punkt, den ich total spannend oder erschreckend finde. Du bist ja immer in der Situation, erklären zu müssen, dass du bis 3 Minuten vor der Probe, wenn du nur auf den Stuhl steigst, gefühlt einen Gurt anhaben musst und während der Probe in 7,20 Meter hängst und denkst so, ja, Gurt, welcher Gurt?
Ja, wobei ist versicherungsrechtlich anders und macht für mich auch tatsächlich Sinn, weil in einem Gurt hänge ich an einem blöden Tag 6 Stunden ohne Pause bei Pisswetter am Stadiondach und verrichte andere Arbeiten. Und in der Show habe ich in 7 Minuten den einzigen Fokus auf genau dieser Tätigkeit.
Aber für dein Standing?
Für das Standing, klar. Für das Standing muss ich umso präziser trennen. Jetzt bin ich so unterwegs und wenn ich als Artistin im Dach aussteige und einen Start aus dem Dach mache und von dort direkt ins Tuch kletter, cool. Wenn ich später gehe, um das Tuch abzubauen, dann habe ich Gurt und Helm an und
genau. Und
bin ganz normal
musst du dir da nicht manchmal selbst auf die Zunge beißen? Wo du denkst so, boah, was ein Unsinn?
Ja. Ich glaube, ich mache es für mich selber aus Prinzip strikt getrennt und hinterfrage es für mich deswegen auch nicht, weil dann würde ich vielleicht auf blöde Ideen kommen. Und deswegen nehme ich das einfach als Tatsache, die ich einfach so umsetze, weil ich das auch wichtig finde, dass man, also gerade jetzt mit meiner Generation, die nachkommt, dass man sagt, hey, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich sauber arbeite, also jetzt gerade im jetzt irgendwie im PSA-Bereich, wenn die anderen Gewerke das tun, wenn ich weiß, ich falle keinem auf den Kopf und keiner fällt mir auf den Kopf. Und das plakatiert man ja irgendwo auch nach außen. Das ist ja auch irgendwo so ein respektvolles Miteinander, wenn man sagt, hey, so, ich bin nicht cooler, nur weil ich es anders kann. Ich mache es halt dann so, wie es hier was gerade mein Job erfordert.
Ja, glaube ich, weil, also wir hatten auch schon krasse Gegenbeispiele und ich glaube, Toto und ich haben schon mehrere Baustellen gesehen, wo, und ich habe das selbst schon gemacht, Rigging-Jobs in Badeschlappen. Also ich habe, vor 3, 4 Folgen habe ich es erzählt, dass es gibt ein Bild von mir, da stelle ich eine Tower auf in Badeschlappen. Und dann denkst du dir so, hatte ich damals den Verstand verloren? Nein, ich bin einfach dem Vibe gefolgt, den halt alle so hatten, ja. Und das hat halt keiner gesagt. Und umso bewundernswerter finde ich, dass du das so krass trennen kannst.
Ja, ich glaube, wurde mir von den Mentoren, die ich auf dem Weg hatte, so eingetrichtert.
Und
so.
Ich glaube, uns genau andersrum, weil in unserer Generation da gab es weder Regeln noch sonst so weiter.
Bei mir war es damals die ersten Industriekletterbausteine, hieß es, hey Mädele, wenn du hier auf einer Baustelle stehst, dann muss dein Dresscode so und so und so aussehen, sonst kann man das nicht verkaufen. Und dann hast du halt die Industrieklettermarken an und dann kommst du in noch polierterer Ausrüstung als jeder sonst und in gescheiten Sachen. Und dann funktioniert auch das Bild, genauso wie ich als Künstlerin mir teilweise denke, boah, okay, ich kann jetzt nicht die Arbeitsjacke mitnehmen. Ich muss mich jetzt irgendwie zumindest, wenn ich dem Kunden Hallo sage, einmal umziehen und in die andere Wanne reinschlüpfen. Also ist ja genauso auf beiden Seiten. Irgendwo haben wir alle dann unterschiedliche Kostüme an, je nachdem, was wir gerade tun.
Ja. Na, und wir spielen Rollen in der Umgebung.
Ja, genau.
Voll. voll. Das ist definitiv so. Und ich glaube aber, dadurch, dass du wirklich ganz hart in der Kunst oder in der artistischen Seite bist und auch ganz hart in der Techie-Seite. Bei uns ist das ja immer so ein bisschen schwammig. Aber du machst ja beides so am äußeren Ende. Also du bist ja wirkliche Artistin, aber du verstehst auch wirklich was von Bühnenautomation. Und du machst ja beides nicht als Hobby. Und bei uns ist es ja so, wir als Lichtgestalter bist du ja, du musst ein bisschen was von Lampen verstehen, du musst ein bisschen was von Technik verstehen, du musst auch ein bisschen was von Gestaltungsstudien verstehen. Aber es gibt ja niemand oder die wenigsten Menschen, die im Lichtgestaltungsbereich arbeiten, haben das auf Basis eines klassischen Gestaltungsstudiums an irgendeiner internationalen Schule getan. Und die wenigsten Menschen,
was,
die
im Licht... Was, glaube ich, aber kommen wird. Immer mehr.
Ja, true. Ja, das wird so sein. Und umso mehr sehe ich bei dir, finde ich es bewundernswert, dass du das so krass trennen kannst. Ich kann es nicht immer trennen.
Ja. Nee, was bei uns ja auch ganz Riesenteil ist, ist diese Kundenpflege. Dem das Gefühl geben, dass das alles schön wird.
Voll.
Dem ist in der hat keine Ahnung von dem, was wir machen. Der will einfach nur, dass es schön wird und der abends gut aussieht.
Ja,
das Ambiente gehört mit dazu. So. Ja.
Verpackung.
Die Sympathie, die mitschwingt, ja. So, das ist ja auch so, wenn, keine Ahnung, in einem schlechten Restaurant gute Musik läuft, ist es Essen trotzdem ein bisschen besser, wie wenn es trocken ist. Ja, nein, schon, oder?
Ja, ist so. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also es geht ja immer um das Gesamtpaket. Was glaubst du, wie viel kaufen die Menschen bei dir so eine Wundertüte, wo sie nachher keine Ahnung haben, was sie bekommen? Die kaufen bei dir einen Showact. Wissen die, was die kaufen?
Ganz unterschiedlich. Es gibt die, die sich exakt informieren, jedes Video auf der Homepage und im Internet überhaupt angeschaut haben, die genau den Showact wollen, die seit Jahren Fan sind von exakt diesem Ding und die das so ins Bild einbauen wollen, hier das Kostüm, hier die Musik. Und dann gibt es die, die sagen, boah, Kunde hat gesagt, Akrobatik-Showact, hol dir mal Angebote ein, schreib dir mal an. Die hat am schnellsten geantwortet und so hat gesagt, was sie technisch braucht. Mai, ich glaube, ist unkompliziert. Haben wir es abgehakt. Nächstes auf
danach
der
Danach spielt die Top 40 Band.
Ja.
Oh Gott. Also, ja. Das finde ich die schlimmsten Aufträge, wenn es den Kunden egal ist. Ey, da kriege ich dadurch
die nur was machen, weil sie meinen, dass erwartet wird, dass sie was machen.
Furchtbar.
Und die Nachbarn sagen können.
Aber manchmal ist das ja so, aber es ist nicht, also vor Ort, wenn ich jetzt zu der zweiten Kategorie gehe, dann habe ich manchmal exakt das Gefühl, dass ich mir denke, okay, es ist einfach ein Massending, man ist Punkt X von was auch immer auf der Umsetzungsliste der Eventagentur und manchmal aber auch so, dass man dann vor Ort plötzlich der eine, der einem zugeteilt wird oder die eine ist dann super begeistert, einen zu betreuen und hat total Bock auf die Sache und dann wird es wieder cool, weil das dann der Azubi ist, der zum ersten Mal Künstler betreut und sagt, oh cool. Und richtig begeistert ist. Und manchmal reicht ja irgendwie nur ein Mensch auf einem Event, dass man sich denkt, hey, das war eine schöne Sache.
Das stimmt.
Ja, und ich meine, zur Not sieht man ja als Job. Ne? Ab und zu muss man es auch einfach nur dahinter abhaken, dass man am Ende eine Rechnung schreibt.
Du. Also ja, gibt es ja auch oft genug.
Die Miete zahlt sich nicht von selber.
Nee. Also, habe ich auch schon 1000 Mal gemacht, wo du da stehst und dir denkst, was tue ich hier eigentlich? Also,
und warum? Ja.
Wie sinnlos. Aber ja, und ich finde, also es ist eine sehr beneidenswerte Situation, einfach sagen zu können, habe ich keinen Bock drauf.
Und wie oft schafft man das wirklich? So, also im Vorhinein gut genug zu filtern, hey, nehme ich das jetzt trotzdem noch mit oder sage ich vorher? Aber das ist dann manchmal auch das Luxuriöseste, wenn man sagt, hey, habe ich keinen Bock drauf. Und dann sitzt man an dem Tag irgendwo in der Früh auf dem Balkon, trinkt seinen Kaffee und denkt sich, hey, gar nicht so schlecht, dass ich heute nicht unterwegs bin.
Irgendjemand hängt in der Münchner Messehalle jetzt unterm Dach und ärgert sich.
Ja. Bei uns ist ja immer das Thema, ein Job, den du einmal abgesagt hast, bist du los in der Regel. Also,
ja.
Und teilweise bei Sachen, wo ich mir dachte, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, habe ich keinen Bock auf, trifft man dann doch vor Ort vielleicht genau den einen anderen gelangweilten Kollegen, wo man dann feststellt, hey, wir können ganz gut und dann macht man 5 Jahre ziemlich viele coole Projekte miteinander. So.
Ist dann die Show egal? Also von der Resonanz her? Also ich habe ja ganz oft, wo ich immer sage, mir ist bei Bands die Musik, ja, ist wichtig, aber mir ist viel wichtiger, dass der Künstler nett ist. ich muss mit dem abends 5 Stunden im Bus gut quatschen können.
Mhm.
Da kann ich ganz viel ausblenden. Also, außer Regie und...
Ja, also ob es der Künstler ist oder der Kunde, der Ansprechpartner oder das technische Team, aber ich glaube, für mich ist immer, wenn mich jemand fragt, regst du lieber oder bist du lieber beim Film oder lieber als Künstler, ist das ist ein ziemliches Privileg ist, wenn ich sage, die Leute, mit denen ich unterwegs bin, sind cool und ich mag die und ich verbringe gerne meine Lebenszeit mit denen. Mhm. Das ist, glaube ich, fast immer das Wichtigste und ausschlaggebender für mich, als was ich tue.
Was sagst du denn, wenn dich irgendjemand fragt, was du beruflich machst? Künstler oder Rigger?
Mittlerweile meistens selbstständig in der Veranstaltungsrolle.
Hallo, ich habe alle Hintertüren offen.
Nee, alles ist ein bisschen zu viel Erklärung. Also auch so wie ich hier eingestiegen bin, ist erstmal ein großes Fragezeichen und es hört sich eigentlich zu chaotisch an, um jetzt irgendwie strukturiert zu sein. Deswegen belasse ich es meistens dabei, weil es hört sich langweilig genug an, dass man nicht nachfragt.
Aber meistens sagt man ja das, wo man sich selber mehr drin sieht.
Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt irgendwo jetzt aktuell schon konkret platzieren kann. Der Film ist ja auch noch mit dabei. Und ja, also tatsächlich gibt sich das die Waage und ich glaube, gerade durch die Abwechslung ziemlich viel Bock auf beides, weil das, was mir auf der Künstlerseite fehlt, kann ich im anderen umsetzen und andersrum. Nur Shows ist auch irgendwann super oberflächlich und einfach dann viel physische Leistung und irgendwo eine Illusion repräsentieren. Also ich will jetzt nicht eine Künstlerseite stumpf reden, aber es kann manchmal in das überschlagen.
Tun wir
und
alle.
Auf der Technikseite denke ich mir manchmal, boah, auch irgendwo dann, manchmal denke ich mir, wenn ich von der Künstlerseite komme, so ehrlich bodenständig und so unkompliziert und warm und total schön. Und manchmal denke ich mir, alle sind ein bisschen ausgelaugt und es ist abgedroschen, kommt natürlich auch auf die Produktion drauf an und es ist irgendwie Copy-Paste und jeder ist müde und das ist ja oft in Wellen und auch egal, auf welcher Seite man steht. So.
Ja gut, die leiden halt zusammen. Das ist ja auch wieder was irgendwie so ein Team bildet.
Das stimmt. Und wie hast du deinen Eltern erklärt, dass du keinen normalen Beruf ergreifen möchtest, sondern zum Zirkus gehst?
Das hat eigentlich nur 10, 15 Jahre gedauert
ungefähr. Ja, also wie bei uns.
Ja, so. Dann haben sie dann irgendwann gesehen, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert und ich glaube, jetzt wird's.
Aber eine Ausbildung kannst du noch machen, was vernünftig ist.
Also ich habe ja gesagt, hey, ich habe studiert, so Bachelor of Circus Arts. Das war dann leider nicht das Richtige. Aber
die Antwort ist leider falsch.
Ja. Die Umschulungsunterlagen und Kataloge habe ich öfter mal über den Tisch zugeschoben bekommen. Aber also mittlerweile ist es cool. Aber tatsächlich, glaube ich, hat es mich auch unabhängig gemacht, dass ich erstmal sehr viel mir alleine aufbauen durfte und das eigenständig in die Wege leiten durfte, ohne dass ich jetzt da viel Rückenhalt hatte. War das diplomatisch?
Ja, voll. Also weil tatsächlich auch das eint ja diese beiden Seiten dieser Branche, dass obwohl du das studiert hast und auch wirklich klassisch von der Technik was verstehst, die meisten Menschen kommen ja auf einen sehr ungeraden Weg in diese Branche. Mhm. Also den meisten ist das ja so zugefallen. Mhm. Dir ja auch in der Trainingshalle.
Ja, also passiert, ja.
Genau, ja. Und ja, aber ich glaube, deswegen kommen wir auch alle so ein bisschen, deswegen kommen wir alle gut miteinander klar, weil wir alle, für uns allen ist es wichtig, das zu tun, worauf wir Lust haben. Und niemand hat sich, also es hätte ja jeder die Auswahl gehabt, eine Ausbildung als Bankkaufmann, Kauffrau zu machen. Toto überlegt gerade, die Bewerbungsunterlagen kannst du noch abschicken.
Der hat eine klassische Ausbildung, also bitte.
In der Hotellerie, das ist nicht klassisch, das ist ganz nah an Gauklern. Ich habe gar keine Ausbildung, haben wir auch schon öfter behandelt, das Thema in diesem Podcast.
Ja, aber ist nicht, also wir werden von außen immer, wir sind der DJ vom Niveau her, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was wir tun. Seid ihr die Zirkusartisten?
Ja,
so Unbeteiligte von außen.
Also, okay, ehrlich gesagt, manchmal entscheide ich, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, was machst du beruflich? Dann denke ich mir, was ist das für ein Typ? Und Zum Beispiel ich persönlich, ich denke mir dann, hey, ist es eher jemand, der sagt, oh krass, Industriekletterer auf 100 Meter Höhe, hängst du irgendwie an der Autobahnbrücke, boah, fett, der Job ist cool. Oder ich sehe jemanden, tatsächlich oft denke ich mir, wenn ich jetzt als Artistin arbeite, mache ich von dem physischen Level und von dem Risiko, weil das auch mein Hauptgebiet ist, deutlich mehr, wie wenn ich jetzt als Stunt-Double oder als Stunt-Performer arbeite. Aber manchmal habe ich da so die Sachen, die ich beim Stunt gemacht habe, waren alle weniger krass als die, die ich jetzt als Artistin gemacht habe. Aber manchmal habe ich jemanden vor mir und denke mir, hey, wenn ich dem Artist sage, dann kommt, und wenn ich sage, ja, Film und Stunt, dann kommt, boah, krass, fett, und den hast du gedoubelt und dir. Dann denke ich mir so, ja, aber halt 10-mal gedreht und den besten Winkel und hier war ein Safety-Seil und hier war das noch mit dabei. Also natürlich gibt es auch Stunts, wo man krasse Skills braucht, aber manchmal zählt genau dieses Bild und manchmal ist es Akrobatin und so. Also,
was ist der Unterschied zwischen Stunt-Double und Stunt-Performer?
Als Stunt-Double double ich eine Schauspielerin und man sieht mein Gesicht nie und ich bin quasi das Körper-Double für das, was der Schauspielerin passiert. Und als Performer sieht man mein Gesicht und ich bin Person X, die in einem Film stolpert, die Treppe runterfliegt oder vielleicht sogar noch eine kleine Sprechrolle hat. Also als
Aber
Performer
das tust du
ich
auch?
Selber.
Du schmeißt dich auch vor der Kamera die Treppe runter?
Ja. So, also alles, wo ich mein Skillset, was ja relativ spezifisches, gut einbringen kann, bin ich als Stunt-Performer und Double unterwegs. Und ich bin 1,80 groß, relativ schmal, schlaksig von der Statur. Mhm. Da gibt es gar nicht so viele, wenn wir dann tatsächlich mal Schauspielerinnen haben, die in Deutschland drehen oder Deutschland, Österreich, Schweiz und sagen, boah, wir bräuchten wegen der Langwehr. Und da ist es dann oft so, dass ich tatsächlich ganz gut passt. Ja.
Okay. Wie sehr ist Angst vor Verletzungen so ein Thema?
Tatsächlich verletze ich mich, denke ich, weniger bei dem, was ich beruflich mache oder im Training, was sehr kontrolliert ist. Aber ich stelle viel zurück, wenn ich mir denke, boah, ich hätte Bock, privat in den Trampolinpark zu gehen. Überlege ich mir, ob ich es mache oder nicht. Oder Skifahren gehe ich quasi gar nicht mehr, weil viele andere unterwegs sind und es so explodiert ist in den letzten Jahren, dass ich mir denke, ich kann es nicht kontrollieren, wer eventuell gerade an einem vorbeischießt. Also ich glaube, dass es tatsächlich eher die Dinge sind, so wie oft nicht unbedingt das, wo man denkt, hier ist hohes Risiko, sondern das, wo man nicht aufpasst und das Risiko meistens höher ist. Also ich habe mir vor ein paar Jahren den Arm gebrochen beim Aufwärmen in der Boulderhalle. Ich kletter seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, ob es ein Meter war, vielleicht anderthalb. Ich habe wirklich nichts Dramatisches gemacht, genau. Also, ich dachte, unnötig war es wirklich, peinlich auch, aber kann passieren.
Ja, die reden da heute noch drüber, habe ich auch schon gehört.
Ja? In der Boulderhalle, die haben da nichts mitbekommen. Ich habe beschämt meinen Pulli drüber und mich aus der Halle geschlichen. Ja. Hatten das nicht mal in den Büchern.
Zu den anonymen Gipsern danach?
Ach, so geht das. Das ist charmant. Das ist
ich bin charmant. So ins Krankenhaus und meinte, hey, der ist gebrochen. Tatsächlich.
Und ich kenne mich leider auch damit aus und ich weiß genau, wie es passiert ist.
Ja, vorher war gerade, jetzt ist er ums Eck.
Ja, Mist. Ach, ärgerlich. Ja. Aber das heißt, also machst du Film, weil das ist ja eine ganz andere Industrie, weil dich das genauso triggert oder weil es gut bezahlt wird? Wie bist du denn dazu gekommen?
Eher am Anfang erst übers Rigging, weil eine Firma, die mich als Performer viel dazu gebucht hatte, die saß dann eben in einer PSA-Schulung bei mir. Und tatsächlich Stunt-Rigging, wenn man versteht, wie der Physis ist, ja am Ende, du hängst Körper an Seile oft. Und wenn man versteht, wie der Körper und wie die Physik am Seil funktioniert und wenn man dann Bock hat, das Hirn reinzustecken in echt coole Systeme, um das für den Performer, also den Stunt-Performer in dem Fall, so angenehm, so smooth, so schmerzfrei und so cool wie möglich zu machen, weil am Ende man versucht, ein System zu bauen, was super gut fürs Bild funktioniert, weil eigentlich ist das System ja gar nicht da und auch super gut für den Performer, dass es so angenehm, wie es in der Situation nur möglich ist. Und da steht auch wieder eigentlich tatsächlich viel Kreativität drin. Ich würde jetzt nicht sagen künstlerischer Anspruch, aber man muss ja eigentlich immer was Neues auf, das ist ja nie Copy-Paste. Und so bin ich zum Film gerutscht. Und das ist einfach
Was baust du da? Ein Bandzugsystem, an dem jemand verschwindet? Oder also wie muss ich mir das vorstellen?
Es kann sein, zum Beispiel ein Tunnel explodiert und Menschen fliegen in alle Richtungen weg und du hast viele Highlines im Wald, wo du dann jeweils Pullback-Systeme hast. Oder es kann sein, jemand wird vom Auto überfahren und man trägt das Ganze mit, weil der in dem Fall ein bisschen von der Höhe mitbekommt. Oder jemand stürzt aus dem Fenster und wird reingebremst ins Seil. Oder du hast einen Weltraumfilm, wo alle sowieso fliegen. Und mir macht das persönlich super viel Spaß, wenn Flugeffekte cool aussehen. Und egal, ob ich jetzt Artisten an einem 2D- oder 3D-System habe und es wirklich smooth ist, sodass es quasi magisch ist, dass du nicht mehr siehst, hey, da ist ein Seil, da ist eine Winde, da ist ein Flugsystem, hier ist die Anfahrtsrampe, jetzt stoppt es, jetzt pendelt, sondern dass es wirklich cool ist. Das ist das, was mir Spaß macht zu entwickeln. Und genau.
Gibt es andere Menschen, die so versatil sind wie du? Also, weil ich finde das relativ bemerkenswert, dass du musst, also ich verstehe langsam, dass du tiefgreifend was von Physik verstehst, dass du tiefgreifend was von Artistik verstehst. Also ist das normal in dieser Branche? Ich kenne mich da ja nicht aus. So.
Ich glaube normal nicht, aber andere geben auf jeden Fall.
Ja.
Und teilweise wieder andere kombinierte Nischen. Und ich glaube aber, je mehr man jeweils aus den unterschiedlichen Welten weiß, kann man auch einbringen und kühlere Lösungen finden. Und das macht dann relativ viel Spaß.
Er ist nicht so der klassische Rigger, den wir kennen, der sagt, boah, geil, Kette in die Decke ziehen.
Genau.
Das kann das hatte ich mir auch nicht vorgestellt. Aber, aber das heißt, du kannst auch so 3D-Cyberhäus-Systeme und so, das ist ja alles auch nicht fremd.
Genau, das ist zum Beispiel das, was wir jetzt bei Olympia hatten, wir verschiedene 2D und 3Ds auch. Und auch sonst habe ich da relativ viel Spaß dran. Da mache ich viel mit Skywalker-Systems.
Ich überlege gerade, woher mir der Name bekannt. Bauen die hin wieder was für die Stage Entertainment?
Für Stage nicht, wenn dann unter eigenem Namen. Aber zum Beispiel Helene 222 auf der Messe, dann viel natürlich Saudi-Arabien, Ehrlich Brothers auch schon öfter mal. Im Schaupalast waren die, als Aquila damals gespielt hatten. Ja, das 3D war von denen fest drin. Jetzt gerade haben wir die AFCON in Marokko im Dezember gemacht und jetzt eben Milano Cortina. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Und viel, sonst Face-Off ist die Stuntfirma davon, viel Film und Fernsehen in München.
Der Name sagt mir was.
Ach. Ist so eine Parallelwelt, glaube ich. Man macht zwar die gleichen Dinge, aber man hat wenig Berührungspunkte.
Ist auf den gleichen Projekten, aber...
Ja. Mhm. Voll.
Glücksgefühle-Festival waren wir auch letztes Jahr.
Ja, ich fräse mich gerade durch die Homepage.
In Leipzig am Deutschen Turnfest im Stadion, da haben wir das war tatsächlich für mich, glaube ich, künstlerisch jetzt, wenn ich das sagen darf, zum Beispiel cooler als Olympia.
Nur weil du in den Nachrichten hängst.
Jetzt Olympia war auch in der Sportschau. Und
ja, aber nicht zwei Minuten als Hintergrund. Da sitze ich abends schön vorm Fernseher, gucke ich, was war Tagesschau oder Tagesthemen? Irgend so ein Driss und die murieren um das Ding und sie die ganze Zeit im Hintergrund. Da ist das.
Aber
hast du gesehen?
Da haben wir im Stadion in Leipzig eine Tuchshow ans 3D-System gehängt im Stadion und das war, und ich durfte komplett selber entwickeln, was ich am Tuch mache. Man muss aber das System kennen, um zu wissen, wie man es in den 5 Proben, die man in dem Stadion bis zur Show hat, programmiert haben will. Und es ist natürlich super bouncy auch, weil das Tuch nicht so viel Gewicht hat auf die Spannweite von dem System. Und das hat aber richtig Spaß gemacht, weil dann fliegt man tatsächlich so. Also das war was, wo ich sagte, da habe ich zum Beispiel, das war kleiner als jetzt Olympia, aber da konnte ich mehr investieren und es hat war einfach cool, weil man aus allen Nischen dann auch was anwenden kann, dass man da die Chance bekommt, dass man das machen darf.
Ist das auch so, also was, ich vermute, du hast mehrere, was sind so deine 3 Highlight-Shows und warum? Also eine hast du ja gerade schon erklärt.
Ja. Also Olympia von der Größe ist bestimmt cool, auch wenn ich sage, okay, akrobatisch konnte ich nichts reinbringen, aber ich glaube, fürs Bild nach außen zählt das in dem Fall nicht, weil war ein anderer Zweck. Als dritte? Gute Frage. Oh, ich durfte vor ein paar Jahren im Moskauer Staatszirkus da mit meiner Duo-Partnerin, das war quasi ein Wettbewerb, da wurden wir eingeladen. Und da durften wir es 26 Meter Höhe und in Moskau, also jetzt politisch natürlich ist es schwierig, aber ich sage jetzt mal rein unter dem Zweck von der Kunst in dem Fall und dass man auch verbinden kann aus vielen Nationen, wenn die Kunst zusammenkommt, da ist Artistik absolutes Kulturgut und wird extrem geschätzt und es ist nicht so wie bei uns, hey, der fahrende Zirkus, sondern dort ist Artistik eigentlich fast die Kunst, die Volkskunst überhaupt und wir haben, glaube ich, 20, 30 Fernsehinterviews gegeben in den 10 Tagen, die wir da waren. Wir haben teilweise, also es ist ganz anders von der Preis, also nicht Preisstruktur im Sinne vom Geldsinn, sondern von Festivalpreisen. Wir haben dort mehrere Preise gewinnen dürfen und es ist einfach von der Atmosphäre und von der Bewunderung, die vom Publikum kommt, war das eine ziemlich coole Erfahrung dort. So in, genau.
Ich habe Russland auch immer gemocht, aber inzwischen ist das nicht mehr so.
Also zugänglich leider gerade, oder?
Ja.
Ja, wobei ich glaube, St. Petersburg ist immer noch schön und so.
Das stimmt, ich war da immer sehr gerne, ja. Das kann man aber gerade nicht mehr so machen.
Schwierig, schwierig. Ja. Gut, ändert sich hoffentlich irgendwann.
Ja.
Das wollen wir insgesamt hoffen. Ist das, hast du was, was du gerne mal tun würdest, wo du sagst, boah, habe ich voll Bock drauf?
Olympia.
Ja, das sagen ja viele Leute und also ich glaube, also ich habe mich schon mal durch 2 Football World Cups gefräst und durch Commonwealth Games und so und wahrscheinlich ist Olympia nochmal 10% geiler, aber ich kann ungefähr mitfühlen, wie so Produktionsbedingungen funktionieren und das ist ja jetzt nicht so overwhelming, wie man denkt. Es ist nur einfach, also ich empfand es immer nur, es ist einfach größer und ein bisschen besser organisiert. Gibt's?
Ist es.
Weißt du, wer da Licht gemacht hat, rein zufällig? Das war sensationell gut.
Kann ich dir bestimmt rausfinden. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja. Oh, doch. Ich glaube,
Uno
Poet war der Head.
Wie?
Ich schau mal nach und ich schick's dir rüber.
Ja.
Ich recherchiere.
Ich weiß gerade nur von einer, weil ich nach unserem Orientierungslicht gefragt hat und das war in der E-Mail-Adresse.
Ja. Nee, weil das war wirklich so schön theatermäßig geleuchtet in diesen Riesenszenen teilweise, wo du echt gesagt hast, Halleluja, geil.
Also ich habe hier, aber ich weiß nicht, Bruno Poet Lighting Design.
Ja.
Das war zumindest, ich weiß nicht, ob da dann nur einer mit drin saß oder verschiedene.
Ich will mal hoffen, dass der so heißt. Das wäre ja groß. Alter Bruno. Vater, der heißt so. Bruno Poet, er ist britischer Lichtdesigner für Theater, Oper und Konzertbühnen. Und er heißt so. Das ist nicht ganz so. Das ist ziemlich gut. Erschreckend. Hast du noch nie von gehört.
Auch wieder so eine Parallelwelt.
Aha.
Diese Lichtdesigner.
Nee, es gibt nur so ein paar Agenturen, die diese Stadion-Dinger machen.
Mhm.
Und das ist relativ eine Blase, die in sich geschlossen ist.
Also ich muss tatsächlich sagen, auch vielen coolen Möglichkeiten als Artist in den letzten Jahren bin ich gelandet, weil mich jemand auf der technischen oder auf der Konzeptseite kannte.
Also habe ich und doch mal geschaut zur Statistik.
Weiß, okay, der Part funktioniert, weil das ist ja oft eigentlich das Essentiellste in der Größenordnung. Der ganze Rahmen drumherum.
Die Fluchttiere zeigen sollen.
Was war das?
Ach, Handy.
Was? Teleshopping? Was kaufst du nebenbei? So ein Gurt?
Nein. Im Moment habe ich so viel Geld für, ich mache einen Segelschein gerade.
Ach was?
Also habe ich hier so wunderbar so ein Knotenbrett und
sehr gut.
Kann man schön beim Telefonieren Knoten üben.
Was machst du denn? Ein Segelschein oder SPF Binnensee?
Erstmal SPF Binnenmotor, Segelmotor.
Dann mach beides, mach See mit, viel billiger. Und du machst sonst die gleiche Prüfung zweimal.
Kann ich danach noch immer machen.
Also. Ja, du machst aber die gleiche Prüfung zweimal und zahlst auch zweimal.
Prüfungsgebühren, Jahrkurs nicht.
Echt? Okay. Also in Hessen ist das so. Ja, aber dann ist man ja auch auf deutschen Binnengewässern nicht mehr sicher. Ah, wenn du dann so einen Schein hast, ja, gefährlich.
In Berlin brauchst du ja einen Segelschein, komischerweise.
Es gibt keinen Segelschein.
Doch, in Berlin schon. Berlin und Brandenburg gibt's den.
Echt erschreckend. Ja. So, aber Vanessa kann es schon mal warm anziehen, wenn der das jetzt mit den Knoten kann, ist er dir dicht auf den Fersen.
Ja,
also.
Dann
ich kann die alle, ich weiß nur nicht, wie sie heißen, das ist mein Problem.
Dann leist mir noch ein paar Dynema-Seile in der nächsten Standbeischicht und dann.
Ach so machen wir das. Das ist aber charmant. So, was total faszinierend ist, wir sind heute vollkommen von unserem Konzept abgewichen.
Mhm. dieses Fragenkonzept, was in dem Infoschreiben steht.
Das Konzept ist eh nur so ein grober Hangelpunkt. Wenn gar nichts zustande kommt, kann man damit immerhin 35 Minuten voll machen. Wir haben es zum Glück noch nie gebraucht.
Nee, das stimmt. Was fragen wir denn sonst noch so?
Also du hast gefragt, eine große Show, die ich irgendwie auf jeden Fall machen mag. Ich glaube, ich kann dir keine nennen. Wenn ich sie gemacht habe und dort gelandet bin, dann weiß ich es vielleicht. Aber ich habe nicht mehr so, also wenn du mich vor 8 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich dir wahrscheinlich die Bucketliste genannt an Orten und Häusern, wo ich arbeiten will. Und mittlerweile denke ich mir, bei 90% habe ich nicht gemacht, war aber auch gut so. Aber ich kann dir tatsächlich, glaube ich, gerade nicht das Ding nennen, wo ich unbedingt jetzt akut landen möchte.
Okay.
Mal gucken. So, also es ist ja sowieso so, dass oft super viel passiert und gleichzeitig. Aber ich habe jetzt nicht das eine Ding, wo ich sage, dort will ich irgendwann mal.
Hätte ich auch nicht.
Hast du eins?
Nee. Nicht mehr. Ich glaube, so ganz zum Anfang haben einen natürlich Sachen angetrieben, die einfach groß waren.
Da wolltest du mal eine Fernsehsendung machen und mal Live-Fernsehen machen und den.
Und mal einen großen Rave mit irgendwie 10.000 Menschen und mal ein Live-Konzert mit 100.000 Menschen und mal einen Messestand mit 1.000 Lampen. Und dann hast du das aber alles irgendwann mal gemacht.
Und gesagt, ist auch nicht besser als ein Stadtfest.
Ach doch, also besser als ein Stadtfest, da gebe ich dir jetzt.
Ja, aber worauf kommt es denn an? Rahmenbedingungen und Menschen. Und ob da 1.000 Lampen hängen oder 200, ist unterm Strich kackenegal.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Nee, also ich glaube, ich hätte jetzt auch nichts, wo ich sage, so, boah, will ich unbedingt mal machen.
Ich hätte Lust, mal Theater zu machen. Also wirklich klassisches Theater, weil es mich reizen würde.
Das habe ich 3-4 Mal gemacht. Ich fand das ganz gut. Aber ich komme mit der Arbeitsweise nicht klar. Und ich glaube, die kam auch mit meiner Arbeitsweise nicht klar.
Das haben wir öfter.
Ja, richtig. Ja. Also, was von dir oder von mir?
Ich glaube, bessere Antwort ist vielleicht eher, ich versuche immer so viel zu investieren, dass man an neuen Orten landet, wo man herausgefordert wird. Und oft ist es 3 Jahre später schon wieder anders. Weil ich doch finde, dass es wirklich Spaß macht, wenn man in einem Job eine Herausforderung hat und einen Anspruch reinstecken kann. Und ich glaube, das, was mich wirklich mürbe macht, ist irgendwie, wenn man Routine. Einfach standby ist oder wenn man denkt, dass man Routine oder denkt gerade, boah, so wirklich akut gebraucht, bis auf 3 Einsätze am Tag werde ich hier nicht. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich großes Privileg, wenn man diese Jobs plus minus umschiffen kann. Und wenn man in Produktionen arbeiten darf, wo man sagt, hey, hier komme ich weiter, man kann was entwickeln, es macht dann allen irgendwie Spaß, weil man was Cooles wirklich auf die Beine stellt.
Was ist in deinem Fall die Steigerung? 5 Meter höher ist es vermutlich nicht.
Nee, aber eine Komplexität von Systemen, wenn man sagt, okay, man baut jetzt entweder zum Beispiel beim Stunt-Rigging was auf, was wirklich komplex ist und dann cool funktioniert, oder jetzt zum Beispiel bei Olympia mit 14 Winden, dass die Ringe alle irgendwo so aus verschiedenen Ecken dann oben stehen im Stadion in dem Setup, was wir dort hatten. Man koordiniert viele Performer zu vielen irgendwie Einzelstücken zusammen oder man hat halt irgendwo ein Head-Off auf einer komplexeren Produktion, wo viele Sachen durch die Luft fliegen.
Also auch immer so ein bisschen der Grad des habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, ob es klappt. Das ist bei mir so. Ja. Ist bei mir so. Ich sage, ich brauche so ein Ding, wo ich mir sicher bin und danach kannst du mir andere Sachen dazu tun, wo ich sage, da fummelt mich irgendwie durch.
Mhm. Schon so ein bisschen. Oder okay, muss ich mich jetzt reinarbeiten?
Ja. Bleibt man wach von dem Körper.
Was? Um die Uhrzeit? Nein. Ja. Das will man nicht. Nein. Wir haben übrigens eine Frage, die wir immer stellen. Sind wir schon soweit, Toto?
Wir haben eigentlich 2. Die erste haben wir auch schon weggelassen.
Ja, aber die letzte, also die ist ja wichtig.
Die Frage ist, wie man so umformuliert in dem Fall.
Warum?
Weil Pinocchio der Clown vielleicht nicht das Richtige ist. Obo geht ein Telefon.
Das war meins.
Was? Pinocchio der Clown? Jetzt musst du mich abholen, ich bin gespannt.
Naja, mit welchem, was haben wir denn? Ich hab's nicht offen, hast du? Mit welchem Künstler wird's auf eine einzelne Insel gehen?
super.
Das ist unsere klassische.
Ja, die habe ich in dem Briefing schon gesehen.
Es muss kein Künstler sein.
Du kannst ja auch eine Köchin aussuchen oder einen Maler oder schöpferische Menschen.
Ich finde auch Politiker durchaus. Oder sonst
da fällt mir gerade keiner ein.
Nee, keine Ahnung. Vielleicht intuitiv, wen ich gut kenne und wirklich gut harmonieren kann, ist meine Duo-Partnerin, mit der ich seit 6 Jahren die...
Das ist langweilig. Du sollst nicht mit Freunden auf die Insel fahren.
Okay. Nein, das macht man nie.
Unbekannt. Keine Ahnung. So.
Aber, du hast gesagt, dich reizen egal, Challenges. Dann musst du egal, auch eine Challenge
ja,
dabei
eben,
sein.
Ja, eben, egal wer es wird. Also mal schauen, wer, wer an dem anderen Schlauchboot auf der Insel strandet, wird bestimmt witzig. Macht das Beste draus. Wen würdet ihr mitnehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen das nicht mehr beantworten. Wir haben das schon mal beantwortet. Ich weiß haben, nicht mehr, haben, was ich gesagt habe.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt hatte. So aktuell. Boah, ich glaube, Trump fände ich ganz spannend.
Puh. Wäre jetzt nicht auf meiner Liste gestanden?
Wär auch niemand, wo ich mit in den Urlaub fahren würde. Aber ich glaube, es kann ganz interessant werden.
Für die
so auf komödiantische Art?
Ist der Aufenthalt denn?
Danach kam ich einen Golfkurs und...
Ja. Der Aufenthalt, der ist so lange, bis du gerettet wirst.
Puh, nee, ich glaube, würde ich mich schon wieder anders entscheiden.
Nee, bei Trump wäre ich auch nicht dabei. Das ist, glaube ich, schwierig. Nee, also ich komme jetzt auch nicht drauf. Also wir haben ja mal eine Reverse-Folge gemacht, wo Solveig uns beide interviewt hat und wir quasi uns durch, ja, weil uns fiel halt auf, dass, also wir haben es ja immer so ein bisschen durch das Leben unserer Gäste durchgefräst und dann fiel uns so mit Folge 15 oder 20 auf, dass es eigentlich auch andersrum mal ganz cool wäre.
Ja, man
und
weiß, wer dann dahinter steckt.
Stimmt, ja, war Solveigs erste Folge.
Richtig, ne? Genau, ja. 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 Das ist schade, dass die heute krank ist. Die hätte, glaube ich, auch viel Spaß gehabt.
Mhm.
Ja. Wir hatten zumindest eine ganze Menge Spaß bis hierher, dass du hier dich als Gast zur Verfügung gestellt hast.
Ja, danke für die Einladung. Aber ja, hey, die Frage mit der einsamen Insel, das heißt, ich muss mir eure Folge anhören, wenn ich deine Antwort wissen will.
Du musst überhaupt mal Folgen hören.
Okay. Ja, also verpflichtend ist erstmal die mit uns beiden. Das können wir auch allen Gästen empfehlen. Hört die doch nochmal an. So.
Und nicht die Hackstedt-Folge. Wir müssen die nach wie vor.
Ja,
die
gut,
meistgehörte.
Ja, es gibt so Folgen, die sind mit 4,5 Stunden. Das, guck mal, wir haben 1,5 Stunden. Wir sind genau im Zielkorridor. Das ist doch total gut. Mir hat das total viel Spaß gemacht bis hierher.
Warte, mal eine Sache müssen wir noch sagen. Wir hatten in unserer Fashion-Blog-Folge mit Mario, haben wir ein Buch rausgekloppt.
Fashion-Blog? Ach, jetzt weiß ich, wo du bist. Krasse Überleitung.
Das ist schon rausgegeben worden. Solveig hat es gespendet, soll sie in der nächsten Folge, wenn sie hoffentlich wieder gesund ist, erklären. Nicht, dass ihr euch wundert, wir hätten es nicht vergessen.
So. Dann habt einen schönen Abend auf ganz bald und wir freuen uns, wenn ihr, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das passiert auch öfter.
Aber dann von meiner Seite vielen Dank an euch, war ein sehr schöner Abend. Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Gerne.
Ja, sehr gerne, einen schönen Abend euch.
Tschüss.
Ciao.
Halt, du.